Der muss, Junge. Ich will nur zwei Einführungsgedanken zu die Emos, Junge. Verwirrung. Viele Leute haben ihr eigenes Gottesbild. Das ist ein Lieblingsthema von mir in Vorträgen, das biblische Gottesbild. Denn die meisten Gottesverständnisse von uns sind überhaupt nicht mehr biblisch. Man hat unsere Jesu, unsere Gottesverständnis gegen das zweite Gebot nach Mose. Du sollst kein Gleichnis von Gott machen, kein vollständiges Gottesbild machen. Die Emos-Jünger, wie die anderen Jünger und wie ganz Israel, hat ein falsches Verständnis über die erste Ankunft Jesu. Und das ist sehr klar, warum. Denn sie haben gar nicht gewusst, dass er zweimal kommt. Und er kommt nur einmal für Israel, das ist sein zweiter Ankunft. Er hat ein Binde über die Augen Israel jetzt gesetzt. Was haben sie erwartet? Das wird viel zu wenig bei uns betont. Was sie erwartet, war zutiefst biblisch, die waren nicht dumm. Wir sind kein dummes Volk, wir haben alle möglichen Probleme, aber Dummheit ist nicht eine von denen. Wir haben erwartet nach dem Schrift eine Befreier, wie Mose war, aber mehr, er wird den Vater gleich sein, Jesaja 9, Befreier von den Römern, die mit Vollmacht die Römer besiegen wird in ein heiliger Krieg für Israel, dass alle Völker hinpilgern werden, den Gott Israel anzubeten. Das ist absolut zutiefst biblisch und das wird geschehen. Nicht mit den Römern, sondern am Ende der Tage und wir steuern sehr hin. Diese Gedanken haben Judas wie Petrus, die alle haben das, mit der Ausnahme der Sadduzäer. Die waren sehr glücklich unter den Römern, sie wurden reich und angesehen und haben sich eingesiedelt hier. Hier ist der Weg, Jesu als Seelsorge gegen ein falsches Gottesbild, ein Gottesverständnis, die nicht kommt hin zu was da geschehen ist. Denn Jesu erste Ankunft, da steht auch alles im Alten Testament, in Psalm 22, in Jesaja 52, 53 und viele andere Texte. Aber das wollte niemand in Israel, nochmal ein Gekreuzigter sehen, nochmal ein Verachteter, weil wir haben 100.000 Gekreuzigte. Es war absolut menschlich. Menschlich sein ist nicht göttlich sein und das soll die Verkündiger unserer Zeit endlich lernen. Menschlichkeit ist nicht der höchste Maßstab aller Dinge. Du Satan, du Petrus, du verstehst nicht den Unterschied zwischen menschlicher und göttlicher Leiden. Das ist ein Fingerzeichen an falsche Theologie, wo menschlicher Leiden wichtiger wird als Jesu Kreuz. Und so ist das leider sehr häufig unter uns. Du Satan. Jesus sagt, du Satan, steht in der Bibel, nicht wahr? Die Verwirrung, die falsche Erwartung muss neu gerade gestellt, zu zeigen, was geschehen ist. Und wie geschieht das? Durch der Heilige Geist. Und wie geschieht das Heilige Geist? Nur durch das Wort, nicht durch Gefühle. Ich schwöre, der Heilige Geist ist da. Was für ein Quatsch. Wie viele Hunderttausende haben gespürt, dass Adolf Hitler der Retter Deutschland war. Tief in ihr Herzen, sie haben sich gebeugt für ihn. Das ist keine Herzensweisheit, das ist Verwirrung. Herz hat auch mit Verstand zu tun. In der Bibel. Und es hat mit Wort zu tun, Heiliger Geist. Zweite ist Weg. Wir gehen alle auf den Weg. Ich habe das in meinem Buch, der Ruf im Zug. Der Zug von Station zu Station ist mein Leben. Wir gehen alle auf einen Weg. Von Geburt bis zum Tod. Und es gibt, biblisch gesehen, so merkwürdig wie das uns vorkommt, nur zwei Wege. Unser Weg oder Gottes Weg. Der schmale Weg, die nicht Ängste, sondern der schmale Weg der Nachfolge Christi. Oder unser Weg. Und unser Weg ist fassungslos, ist so groß wie der Markt der Möglichkeiten wie der Kirchentag. So groß wie das, ja. Alles ist angeboten von Lust und Freude und Familie und Fußball und ich weiß nicht was. Aber alles ist mein Weg. Na, die Sache ist so. Jesus will jeder erretten. Er geht mit uns alle auf den Weg. Nur, das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass er vorausgehen soll für uns, dass ein Machtwechsel stattfinden soll, dass er unser Herr, dass er den Weg, ich bin der Weg, sagte er. der gute Hirte. Und diese Entwicklung, der Machtwechsel, findet bei der Emmaus-Jünger statt. Und ich kann euch genau zeigen, wo die stattfindet. Und wenn dieser Machtwechsel nicht stattfindet, dann gehen wir allein ins Grab, in ewigen Tod. Nur wenn er vorangeht, als der Herrscher über Leben und Tod, ist der Weg zur Auferstehung eingebaut. Das ist sehr undemokratisch. Glauben Sie, dass Demokratie das Höchste, was gibt? Sogar Churchill, ein großer Demokrat, hat gesagt, Demokratie ist ein übles System, aber besser als jeder andere. Aber mit der Bibel hat es wenig zu tun. Das ist auch ein Problem unserer Zeit. Und Sie, und siehe, das bedeutet, merke im Geist, bis wann habe ich Zeit, dass ich genau mich planen soll? Es tut mir leid, dass ich das frage. Aber, ja? Ja, und wenn es 2 Minuten später oder früher ist, auch erlaubt. Ja, ja, ja. Ich habe bei meinen Predigen immer 5 Seiten gepredigt und dann Amen geschrieben. Ja, das ging. Okay. Und siehe, zweifeln Ihnen 2 Zeugen. Man braucht immer 2 Zeugen. 2 Zeugen nennen wir zentral. 2 Zeugen zu Jesu Kreuz. War das die Jünger? Mit Hallelujahs kein einziger. Die Jünger hauen ab. 2 Zeugen ist ein jüdischer Mörder und ein heidnischer Hauptmann. Warum? Sein Angebot ist für Juden, für Heiden, für Mörder wie für Feinde. Unbegrenzter Angebot, das heißt. 2 Zeugen, hier sind 2 Zeugen. Was geht durch die 2 Engel, jetzt die 2 Emmaus-Jünger. Von ihnen gingen an demselben Tag in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa 2 Stunden entfernt, dessen Name ist Emmaus. Und sie redet miteinander von allen diesen Geschichten. Was für Geschichte? Die große Hoffnung. Die große Hoffnung war, der hat mit Vollmacht. Jeder hat gesehen, Jesus hat eine Macht, die kein anderer Mensch und auch kein Prophet gehabt hat. Das hat jeder gesehen, vor Augen. Hat Lahmen und Blinde geheilt und Aussätzige, die Toten sind auferstanden, das haben sie alle erlebt. Der Mann hat eine Kraft, die kein Mensch je vor ihm gehabt hat, von Wort und von Tat. Und dann haben sie erwartet, er tut genau, was die Bibel sagt. Die sind schriftgemäße Juden. Er wird heiliger Krieg gegen die Römer, uns befreien von dieser schrecklichen Feind. Und dann werden alle Völker der Welt hinpilgern nach Israel, den Gott Israel anzubeten. Das ist Zukunftsmusik. Jesus hat was anderes vor. Was hat er vor? Er hat einen viel härteren Kampf vor. Er wollte uns von uns selbst befreien. Das ist der härteste Brocken, was gibt uns selbst. Wir sündige, verlorene Menschen, der Satan in uns, um uns und über uns, der Gegenspieler, und das spielt sehr deutlich in jede von uns. Wie Luther sagt, verloren in uns selbst, total, der Jakob, der Verlorene in uns selbst, aber gerettet in Christus. Er hat vor, uns von uns selbst zu erretten. Von dieser letzte Feind, das Satan in und über uns und dann den Tod und dann sogar das Gericht. Die Menschen wollten das nicht, die wollten selbst verherrlicht sein, wie heute. Besondere Wunder vorbringen, besondere Erlebnisse, besondere Gaben, besondere Werke, die wollen besonders sein. Und sie wollen, dass Jesus besonders sein für sie. Zu meiner Zeit, in meinem Sinne. Und Jesus hat was anderes vor. Merken wir das auch in unser Leben? Sehen wir Krankheit als Gottes Ferne oder als Angebot des Kreuzes Nachfolge? Das Zweite sollen wir sehen. Ob das ein Gutes oder ein Leides, ich will dem beides, wenn es aus deinen Händen kommt. Ich zitiere aus einem besseren Dichter, ich weiß nicht, ob er so ein guter Pfarrer war, aber ein besserer Dichter, der Mürke, ja, ich weiß nicht, wie guter Pfarrer der war. Jesus hat einen anderen Weg und er wird diesen Weg dann korrigieren, unser falsche Wege. Von diesen Geschichten und große Erwartungen, er kommt zum Palmsonntag. Ich verstehe nicht, warum so große Christen wie Bach und Schütz fängen die Passion an, nicht mit Palmsonntag. Das ist, wenn die Passion anfängt. Die fängen an mit Gründonnerstag. Ich verstehe das nicht. Palmsonntag, er kommt als König. Auf einen Esel geritten. Nebenan, diese 2 Esel, ist nicht hier Zacharia 9,9 allein. Es geht zurück zu 1. Mose 49. Lesen Sie da. Das geht bis in Torah, das ist wenig bekannt. Er kommt auf einen Esel. Er reitet ein 2 Esel, eine Unterstreichung sein Königtum, eine, die nie geritten, weil das ist ein einmaliges Königtum. 2-mal gezeigt da. Und er kommt zum Tempel. Alle erwarten das Gleiche. Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Das bedeutet aus seiner Kraft, aus seinem Wesen. Der Retter kommt. Und er ist der Retter. Aber er hat eine ganz andere Rettung vor. Und er tut nichts. Er tut nichts. Er liefert sich selbst aus. Und alle fallen weg von ihm. Es ist nicht mein Jesu. Es ist nicht, was ich wartet. Ein Torheit und ein Ärgernis für Juden wie für Griechen. Und für viele heute, die wollen nur Wunder erleben. Einer sagte mir, in Pfratzwald habe ich gepredigt. Ich weiß nicht, wer zu meinen Vorträgen kommt. Sie sagt, Herr Pfarrer, ich brauche nie. Die geben immer an. Wer gibt an mit Glauben, ist immer sektiererisch. Die geben immer an, diese Leute. Sie sagt, Herr Pfarrer, ich brauche nie zu einer Arzt zu gehen. Ich habe gedacht, da bin ich sehr dankbar. Ja? War keine Versicherung. Herr heilt mich immer, wenn ich in Not bin. Sie hat der falsche Pfarrer ausgewählt. Ich guckte sie an, ich habe gesagt, aha, einmal wird er sie nicht heilen. Sie guckte mit mir große Augen an. Wann? Bei den Tod, sie werden niemals auferstehen durch diese Gürze. Das ist nicht der lebendige Gott Israel. Sie war so tief schockiert. Ich hoffe, dass es was geholfen hat. Ja, ja. Total Enttäuschung, Jesus tut nicht. Und dann total Verunsicherung. Die Frauen kommen zum Grab. Aber die Frauen, was gelten die Frauen? Die können schwätzen, was die wollen. Wir Männer tragen das Glauben. Die haben Macht zu Hause, aber hier in der Synagoge, da haben wir die Macht. Aber dann kommen manche von uns. Und niemand weiß, wir sind in total Unsicherheit, was passiert ist. Das sind diese Geschichten. Große Erwartung, große Enttäuschung und jetzt nicht wissen, was ist eigentlich los. Es hat so lange gedauert, bis man Jesus richtig verstanden. Der Kanon kommt im 4. Jahrhundert nach Christus. Viel Gedanken, zum Beispiel über sein Blutopfer. Das, man hat zuerst in dieser Kompromiss gemacht, der gesagt, nach der jüdischen Schlachtung muss man leben. Das tun wir nicht mehr. Weil man hat nicht richtig verstanden, was Heiliger Abendmahl war, anstelle von aller Tiereopfer. Es hat Jahrzehnte gedauert und manchmal Jahrhunderte, bis man wirklich verstanden hat, was Jesus will. Und jetzt machen wir das alles kaputt, ja? Was Luther und andere verstanden hat. Und es geschah, und das sind die Stimme unserer Zeit. Wer ist der Gott? Ist das eine Mischung vielleicht mit Islam, vielleicht mit Buddhismus? Wer weiß, vielleicht sollen wir das Gesetz halten. Alle möglichen Irrwege, die angeboten werden. Besondere Erlebnis, Wiederverkörperung, alles Mögliches. Alle die alte Irrlehrer kommen mit Vollmacht, ihre Vollmacht, die nicht die Vollmacht Gottes ist, am Ende der Tage. Der richtige Lehrer wird total verwischt. Ich bin für Reformation, ich bin für Luther, nicht für Luther und die Juden, aber für die gute Luther, der Reformator. Nicht die Spätluther, was er über mein Volk gesagt hat, war haarsträubend, aber große Menschen machen große Fehler. Ich bin ein kleiner Mensch, ich nehme es an, dass ich nur kleine Fehler mache. Es geschah, dass sie so redete und sich miteinander sprachen, danach sich Jesus selbst ging mit ihnen, aber ihre Augen wurden gehalten. Die haben eine Binde über die Augen, die sind Juden. Wie gesagt, viele Christen, sogenannte Christen, haben auch eine Binde über die Augen, dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach zu ihnen, was sind das für Dinge, die er miteinander verhandelt unterwegs? Jesu als Seelsorge. Er will diese Leute bewusst machen über ihr eigene Irrwege, ihr eigenes Sprachlosigkeit in Bezug zu was geschehen ist. Und was tun wir als Seelsorge? Manche tun nichts, manche fallen mit die Tür im Haus ein. Wissen Sie, die wichtigste Moment der Seelsorge, wenn Leute sehr krank sind? Beerdigungsgespräche. Das war die wichtig, viel wichtiger als alle Taufen, Trauer, Beerdigungsgespräche. Denn die Selbstverständnis der Mensch wird plötzlich in Frage sein. Sein Welt bricht zusammen. Es ist nicht mehr, was es früher war. Und wir müssen die Leute führen an ihre Grenze. Gott tut das auch. An ihre Grenze. Tod, er ist der größte Verkündiger, der Tod. Und wenn sie an ihre Grenze geführt, dann beten. Beten, dass der Herr durch uns spricht. Beten, dass wir reden zur richtigen Zeit und schweigen zur richtigen Zeit. Weil ein Jaffin, das Reden zur richtigen Zeit ist nicht das Problem. Es ist das Schweigen zur richtigen Zeit. Ja? Das kommt ein Jaffin sehr schwer. Also es muss gebetet. Jesus stickt die Fänge in seine Wunde.
wie umgekehrt bei Thomas. Was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Wissen Sie, die Bibel wimmelt von unerkannter Zeichenhandlung, weil wir Augen haben und nicht sehen. Sicher, die blieben da stehen. Es ist eine Zeichenhandlung. Sie kommen mit ihnen und sie bleiben stehen, denn sie kommen nicht weiter. Sie sind verwirrt. Sie wissen nicht wirklich, was die Tatsachen sind. Das ist zu sehen, mit den Augen zu sehen. Die kommen nicht weiter, sie bleiben stehen. Geistig stehen, fleischlich stehen. Traurig. Und dann fängt die Humor an. Die Bibel wimmelt von Humor. Ich habe ein Buch geschrieben, ich habe es nicht dabei. Humor in der Bibel, das war ein Renner. Ja, es sollte ein Renner sein, denn wir haben viel zu wenig Humor öfters. Wir sagen, Glaubenssache ist ernst. Wir Juden sehen es anders. Jüdischer Humor ist immer ernst. Es geschieht in die ernstesten Moment. Und das ist zutiefst Seelsorge. Die Fähigkeit zu lachen über sich selbst, nicht über andere. Juden lachen nicht über anderen, sondern über sich selbst. Ich gebe euch ein Beispiel, typischer jüdischer Humor, und das läuft ständig durch die Bibel, die sagt, Wien, die antisemitischste Stadt überhaupt. Goldhagen, der Fuscher sagt, das sind die deutsche Antisemitismus. Nein, das ist österreichischer Antisemitismus. Wo Hitler das gelernt? Die Wiener war unerträglich. Und die Juden sind geholt mit Hunde und ich weiß nicht was sonst. Und in diesem Moment, in Warten auf eine erbarmungslose Verfolgung und Tod, kommt ein Vogel, seine wahre Geschichte, und fliegt über denen. Und er lässt etwas auf dem Kopf da stehen. Und was tut ein Jude? Er guckte den Vogel an und sagte, du Vogel, sowas tust du nur jetzt in unserer Lage, sonst würdest du das nicht wagen zu tun. Ja? So ist jüdischer Humor in die ernsteste Lage. Und jetzt fängt die Humor an bei den Emos-Jungen. Das ist alles humoristisch. Unerkannte Identität. Sie fangen an, Jesus zu erzählen ohne Jesus. Jesus zu erzählen, ohne zu wissen, dass das Jesus ist. Bruder Schäffbuch, wie würden Sie reagieren, wenn Sie auf die Straße sind und jemand kommt, kennen Sie den Pfarrer Schäffbuch? Und fängt an, über Sie alles Mögliche zu schwätzen, der Hälfte richtig, der Hälfte falsch, Sie werden nur schmunzeln. Ich habe erlebt viele über mich, muss ich sagen, in die Zeitung, viele Dinge über mich habe ich gelernt, die nie mit mir passiert sind, ja? Das habe, auch in meine Gemeinde kommt einer zu mir und sagt, Pfarrer Jaffin, Sie sind nicht da. Ich habe gesagt, hier stehe ich. Ja, ein bisschen Lute, ja, hier stehe ich, ja. Sie sind nicht da, meine Freundin hat gesagt, Sie sind in Amerika. Ich habe gesagt, hier bin ich, ja. Ja, so, es gibt immer Leute, die viel besser wissen über ihr Pfarrer, ihr Bürgermeister und so weiter. Und so ist es hier. Und der eine mit Namen Kleopas antwortet und sprach zu ihm, bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesem Tag dort geschehen ist. Ist der Einzige, der weiß. Das ist Ironie, Humor im tiefsten Grad. Unerkannte Identität, Shakespeare. Alle die Komödien von Shakespeare kommen aus der Bibel, nicht nur die Komödien. Viel, viel mehr. Shakespeare war ein Christ. Es gibt Bücher über Shakespeare als Christ. Die unerkannte Identität. Die urkomische Lage. Hier ist der Einzige, der weiß die Tatsachen. Das ist Jesus. Und hier ist einer, der gar keine Ahnung hat und der wird ihn reden über die Wahrheit. Und so erleben wir Pfarrer manchmal Leute, die uns erzählen über Glaube, über Jesus, wie das wirklich ist und so weiter. Ja? Manchmal haben sie recht, ja, wir machen auch Fehler, aber, ja, bist du der Einzige? Fremden natürlich, Jesus, was ist das? Als Galiläer, er spricht ein fremder Dialekt, und als Galiläer, die sind bekannt, dass sie nicht besonders schriftkundig sind. Ja, und so geht er mit Jesus um. Der kommt aus dem Schwarzwald, ja, was soll er von der Hinterwelt erwarten, ja? Ja, so ist das, oder vom Bayerischen Wald, was soll man von ihnen erwarten? Wir kommen aus Berlin, aus Frankfurt, wir kommen aus der Großstadt, wir wissen, um was es geht, ja, so diese Art. Und er sprach zu ihnen, was denn? Jesus weiß alles, er ist auferstanden, er ist nur Gott, er ist nicht wahren Menschengott jetzt, sondern nur Gott. Er kennt alle unsere Gedanken und er lässt denen rein. Und das ist Seelsorge, Menschen reinzulassen in ihre Irrlehre. Lassen die Leute, die rufen immer nach Heilungswunder, ihr Scheinheilung erleben. Und dann werden sie verzweifelt, hoffen wir, rufen nach wahrer Heil. Professor Dieterich hat geschrieben mit vollem Recht, Heilung ist gut, aber Heil ist notwendig. Das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, was für ein Schmarrn. Schmarrn, das ist ein Bayerisch, glaube ich. Kennen Sie Bayerisch ein bisschen? Das ist ein Schmarrn, ja? Wie soll Jesus ein Prophet sein? Seit 300 Jahren gar kein Prophet. Johannes der Täufer ist nur ein Prophet, wenn man Jesus als Gott annimmt und ihn versteht als Prophet. Er kann kein Prophet sein. Er verlangt Vollkommenheit. Ein Prophet hat nie sowas verlangt. Er hat sich ständig an Gottes Stelle gesetzt. Mose sagte euch, das ist der Inbegriff einer Prophet, der tiefste und wichtigste und grundlegende Prophet. Ich sage euch. Nein, entweder ist Jesus die schlimmste Blaspheme in die Geschichte Israel oder Gott selber. Nicht irgendwas dazwischen. Ein guter Mensch, ein Prophet. Man sieht was, die Latein sind ein Ende von diesen Leuten. Dann sagen sie was richtig. Mächtigen Taten und Worten vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zu Strafe Verdammnis, denn die Todesstrafe am Kreuz ist eine Strafe von Verdammnis, überantwortet und gekreuzigt haben. Verflucht ist der, der am Holze hängt. 5. Mose 21, 23, verflucht und verdammt in alle Ewigkeit ist ein Gekreuzigter. Wir aber hoffen, er sei es, der Israel erlösen werde. Ja, da ist der Erlöser da. Da ist die Erlösung. Die Hoffnung, was für Hoffnung? Falsche Hoffnung. Was meinten sie von Erlösung? Sie meinten von die Römer befreien. Mein Not befreien. Er hat aber etwas anderes vor. Denken Sie an Jonas Versagen. Gott hat was anderes vor, dass die Heiden zu Buße zu rufen dann. Und dann Jonas kleine Not, das war es nicht was wesentlich. Falsche Gottesverständnis. Ich verstehe mehr und mehr, je länger ich Christ geworden bin, warum Luther so eine wichtige Betonung auf die richtige Lehre. Denn die richtige Lehre ist nicht alles. Es sind viele mit der richtigen Lehre, die kein richtiger Menschen sind. Aber die richtige Lehre sieht man heute in die Verwirrung der Geister, wie wichtig klar Luther hier gesehen hat. Sicher ist nicht alles. Die Liebe ist auch sehr wichtig. Es gibt viel, was wichtig ist, aber die richtige Lehre, die haben ein total falsche. Ihr, für mich, wie ich ihn habe, auch wie die Schrift sagt. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen. Natürlich für ein Christ ist das lustig, gerade der dritte Tag, der Tag der Auferstehung. Und die suchen ihr Erlöser. Natürlich, man kann das als Jude lesen und sagen für Israel bleibt immer noch mit die Binde über die Augen. Die Erlösung ist nur Angebot und wird nur vollendet, wenn Jesus wiederkommt und denen annimmt, den sie durchbohrt haben. Wenn sie ihn annehmen, den sie durchbohrt, gekreuzigt haben. Und wenn der Geist des Gnade und Gebet ausgegossen wird über ganz Israel, das ist ein Tauftext, und jeder Jude so schwach wie David sein wird, der stärkste König Israel. Auch haben uns erschreckt eigene Frauen aus unserer Mitte. Die sind früh bei dem Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Gut, die Frauen können das sagen, es sind sogar unsere Frauen, aber das ist nicht ihre Sache letzten Endes, es ist Männersache. Manchmal aber haben die Frauen recht, zum Beispiel Pilatus' Frau mit dem Traum. Na, wenn meine Frau mir einen Traum erzählt, ich würde nicht unbedingt sagen, dass das von Gott kommt. Na? Ich nehme sehr ernst meine Frau, aber nicht unbedingt ihre Träume. Ja? Und ich glaube, wir Männer sind auch so mit den Träumen unserer Frauen. Das ist nicht unbedingt das letzte Wort, oder? Aber hier ist etwas von Engeln. Die sagen, er lebe, der Tote lebt. Und eigene von uns, jetzt wird ernst. Jetzt kommen die Männer an die Sache, ja, es wird ernst. Und einige von uns gingen hin zum Grab und fanden so, wie die Frauen sagten, aber ihn sahen sie nicht. Und jetzt hat Jesu genug. Liebe Brüder und Schwestern, er wird bald genug haben. Niemand weiß Tage oder Stunden, er wird sehr hart richten. Und wer predigt das heute?
Ja, die Jesu allein, die Kleine, die Krippe, das ist so lieb.
Das ist die Jesu-Bild von heute. Der liebe Jesu, man kann alles machen, was man will. Sogar einen in meine Gemeinde, der zum Glauben kam in meine Gemeinde. Seine Frau lebt in Ehebruch und er ging zu ihr hin und sagt, ich vergebe ihr. Sie hat nicht Buße getan und ist nicht zurück zu ihm gekommen. Ich habe gesagt, du bist ein Narr. Du bist bereit zu vergeben, aber sündige nicht mehr, sagt Jesus, und kehre zurück zu dem Mann. Soweit, alles ist erlaubt heute. Jesus vergibt alles, ohne dass man sogar um Vergebung bittet, ohne dass Buße notwendig wird. Was für ein Gottesbild ist das? Wir Juden mindestens nehmen ihn ernst. Ich meine, ein Jude, der kein Judenchrist, wir nehmen Gott ernst. Wir haben Auschwitz mit ihm erlebt. Wie sollen wir die Juden Jesus beibringen, so ein Jesulei? Der Juden wird nur schmunzeln über so ein Bild. Wissen Sie, wer dieses Bild am tiefsten verstanden, gerade dieser Giovanni Bellini, der Dürersack der größte Maler war? In seiner tiefsten Darstellung von Mutter und Kind malte Jesu tot auf seinen Mutterschoß, buchstäblich tot. Ich habe das ausgelegt mit 30 Pfarrern dabei. Jeder hat geguckt, links und rechts, tot, geboren für uns zu sterben. Und er betet den Toten, das ist ein Pietas, sie betet den Toten Jesu an, der ein Säugling dann ist. Das ist Jesu Weg, nicht in die Krippe. Ich habe in Hamburg gesprochen, wo dieser Bischof ihn gesagt hat, lieber eine Krippe als Zeichen, als ein Kreuz. Ich habe gesagt, ich kaufe sie ein paar Kissen, sie kann in die Krippen gehen, aber mein Jesus ging zum Kreuz. Ja? Wie weit müssen wir kommen in unsere Kirche, bis Jesus knallhart richtet? Und wen wird er richten? Die Waffen. Steht doch die ganze Bibel, die Priester haben Schuld. Lesen Sie das alte testamentliche Prophetie. Die reden alle, lesen Sie Hesekiel 34, Jeremia 23, Zacharia 11 und. Immer die Priester. Die Priester haben versagt an Jesus, die Synagogen, die katholischen Priester haben versagt an der Reformation. Und was tun unsere Priester jetzt? Gott sei Dank gibt noch Gläubige. Wenn Sie wollen gut biblisch predigen, gehen Sie in die Erzgebirge. Da finden Sie immer gut gepredigt. Das kann ich euch, hier auch können Sie auch hier zu Bruder Schäppel kommen. Aber und dann ist der Punkt, wenn er genug hat. Wenn Jesus sagt, basta, es ist zu Ende, mein Geduld ist aus. Er ist sehr geduldig. Aber er ist nicht die liebe, süße Püpplein in die Krippe. Warum haben wir Juden ständig Gerüchte erlebt? Weil er will uns den Weg zu Gnade führen, zurück im Heiligen Land und dann uns ihn zeigen. Der Weg zu Gottes Gnade geht nur über Gericht. Was passiert mit der Begegnung Gott und sein Bote in der Bibel? Was wird immer gesagt? Fürchte dich nicht. Das bedeutet, Gottesfurcht ist der Anfang aller Weisheit. Denn wer wirklich eine Kenntnis hat, Jesu hat Vollmacht über mich. Er ist der Richter. Der findet den Weg zu seiner Liebe. Fürchte dich nicht. Und wer hat Gottesfurcht heute? Das ist eine große Hoffnung, die ich habe unter katholischen Christen. Ich bin ganz gegen die katholische Lehre, aber normale katholische Christen haben eine normale Gottesfurcht, die durch die Aufklärung in normale evangelische Christen ausgetrieben ist. Sie haben eine natürliche Gottesfurcht. Und das ist eine wunderbare Möglichkeit, das Evangelium deutlich denen zu bringen. Haben wir das wirklich? Luther hat gesagt, und das hat mich so beeindruckt als Student, in der Römerbriefauslegung 1515, das war Luther, das Tiefste, was ich von Luther kenne, ich werde mich in der Höhle verdammen um die Gerechtigkeit Gottes. Und dann sagt er, und ich meine das, und wenn ich das so meine, Gott wird mich nicht verdammen. Weil dann ist er barmherzig. Das ist ein ernstzunehmender Gott. Und das ist der Weg zu seiner Liebe, der Gottesfurcht. Und er sprach zu ihnen, ihr Dummköpfe, trägen Herzen, all dem zu glauben, was die Propheten geredet hat, musste nicht Christus dieser Leiden in seine Herrlichkeit eingingen. Und er fing bei Mose und alle Propheten an und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihnen gesagt war. Na, wir waren nicht dabei. Und sicherlich zwei Texte war zentral. Psalm 22, das habe ich hier ausgelegt, wo alles Kreuz deutlich vor, sechsfach, die ganze Wasser geht aus seinem Körper, Kreuz als der Passalam, Auferstehung, alles da drinnen, und Jesaja 52, 53. Aber ich gebe euch eine andere Art damit zu sehen. Das Alte Testament ist konsequente Offenbarung. Über den Messias wird schrittweise gezeigt, über ihn. 1. Mose 3, einer wird kommen, den Schlange seinen Kopf zu zertreten. Die allgemeinste Aussage, was es überhaupt gibt. Dann wissen wir, aus welchem Volk er kommt. Abraham, durch dich werde gesegnet, alle Völker auf Erden. Nicht Abraham und Ishmael, sondern Abraham und Isaac und Jakob, wie es durch das ganz alte Testament und in Römer 9 steht. Ishmael, Islam, das ist eine Götze. Jesus ist für denen, das muss deutlich gesagt in dieser Kirche. Jesus ist für denen nicht der Heiland am Kreuz und nicht der Auferstandene. Und sie machen heilige Krieg gegen Israel. Was für mehr weiß braucht man in Bezug zu Islam? Dann wissen wir, aus welchem Stamm er kommt. Immer konsequent. Juda, du bist der Held für die Heiden. Juda, der Josef verkauft, das Josef-Geschehen verkauft und dann setzt sich ein für Benjamin, versöhnt sich, sein Leben einsetzt für seinen Bruder, für seinen Halbbruder. Und Jesus, der das alles überbietet. Judah, der Stamm. Und bei 1. Mose 49, die zwei Esel sind da und ein weinbeschmierter Kleid, Vordeutung von Kreuz. Kleid der Gerechtigkeit, Wein beschmiert, wie das steht auch in Jesaja 9, das hat mit Kreuz zu tun, der Blut, der Kreuzesblut. Dann gehen wir zu 2. Samuel und dann wissen wir, aus welchem Hause Geschlecht er kommt. David, du wolltest deinem Herrn ein Haus bauen, nein, der Herr baut dir ein Haus, ein Dynastie, die in alle Ewigkeit bleiben wird. Und dann haben wir das Jesaja-Evangelium. Es gibt 6 Evangelien, 2 im Alten Testament, 4 im Neuen. Die erste ist das Evangelium nach David, Psalm 22 und die Ende von 34. Das zweite ist das Jesaja-Evangelium. Ich habe ein Buch geschrieben, das Jesaja-Evangelium. Kein Mensch hat einen Stein dagegen geworfen. Es ist alles Evangelium. Und dann kommen die 4 im Neuen Testament. In Jesaja-Evangelium haben wir Jungfrau Geburt. Wir haben die berühmte Jesaja 9, wo die wichtigste Teil überhaupt nicht bekannt ist. Friede Fürst, ewiger Vater und so weiter, Sie kennen Jesaja 9. Was Sie nicht kennen, ist, was nicht dick und schräg geschrieben. Ich habe dazu zu Weihnachten einmal gepredigt, es ging zu der Synode. Die haben was gelernt. Wissen Sie, was stand da? Ein Kleid im Krieg, ein Kleid in Blut beschmiert, wird den Feuer übergeben werden. Und das ist der Kleid Jesu, Kleid der Gerechtigkeit im Blut, Kreuz beschmiert, wird das Feuer, das Gericht übergeben für uns. Steht in Mitte von Jesaja 9, ich habe das zu Christfest gepredigt und natürlich einen Aufruhr verursacht. Und das war gut, denn die Leute fangen an zu denken. Wollen die Leute heute denken oder wollen sie nur ein falsches Gottesbild und Gottesverständnis halten? Das geht zu 1000-jähriger Friedensreich, Jesaja 11. Das geht zu Auferstehung, kollektive Auferstehung, Jesaja 25. Das gibt auch in Hesekiel 37. Daniel 12, persönliche Auferstehung. Im Psalmen 49, 22, richtig verstanden, 34, richtig verstanden, wird nicht richtig verstanden, Kreuz, Jesaja 53, Halleluja, der Heiligjahr, 61, und wo er geboren wird, Micha 5, 700 Jahre vor der Geburt Jesu ist alles bekannt. 700 Jahre, hat Stuttgart existiert für 700 Jahre? Wie alt ist Stuttgart? Die hat existiert, ja. Mannsheim aber nicht. Wir haben unsere 500 Kirchfeier gefeiert und dann entdeckt nachher, nach einem großen, wo Bruder Schöpfung auch gesprochen hat, wir haben nachher entdeckt, dass die Kirche viel älter war. Ja, wir machen dann ein 600 Feier bald. Ja. Jesus predigt mit einer Vollmacht, die keiner von uns hat. Was predigt er? Das Alte Testament. Wenn das nicht gut genug für euch ist, dann ist Jesus nicht gut genug für euch. Das ist ein Bibel, das ist eine Identität, das ist ein Selbstverständnis, das Alte Testament. Und die Kirche hat sich so entfernt von diesem Alten Testament, von Jesu Bibel, dass im Dritten Reich, und ich sage das sehr deutlich, ein Teil der Kirche war total rabiate Nazis, die deutschen Christen, ein anderer Teil war wie Bonhoeffer gegen das Dritten Reich und die Kirche als solche hat passiv mitgemacht. Was mitgemacht, passiv? Die Zerstörung ihrer eigenen Wurzel. Das war ein Rassenlehrer, Blutlehrer. Alle die Jungen Jesu waren Juden. Jesu war Jude, Paulus, alle, Petrus, Maria, sie nennen da. Wir haben uns so rausgerissen und zerstört und den Feuer übergeben. Und Kristallnacht und auch im Osten, man ging in den Synagoge und brannte das heilige Gesetz nieder. Das heilige Gesetz war heilig für Jesus. Er sagt, die letzte Tüppelchen des Gesetzes gilt ins Gericht. Er übernimmt das Gericht für uns und hat das für uns erfüllt. So weit entfernt. Sicher, die waren unter dem Hakenkreuz, nicht unter dem Kreuz, aber wie viel ist unter dem Kreuz passiert, mein Volk gegenüber? Gegen die eigene Wurzel. Das ist ernst zu nehmen, liebe Brüder und Schwestern. Und man ruft nach einer Erweckung. Erweckung bedeutet Buße. Es bedeutet Erkenntnis. Und die Schuld nicht bei anderen finden, sondern bei sich selbst. Die Kirche hat mehrere Schuldbekenntnisse und dann gingen sie in andere Irrlehre. Das ist das Problem. Das bedeutet nicht, dass ich gegen die Kirche bin. Ich bin selbst Pfarrer. Das ist sehr schwer zu erklären. So ein Jude, auch so ein Judenchrist, ein Judenchristin, eine bekannte Satan nennt mir Churchy. Das bedeutet kirchlich. Sie sagt, David, alles was du schreibst ist sehr schön. Außer über die Kirche. Wie kann man mit dieser Kirche überhaupt einen Anfang nach 2000 Jahren machen? Das ist aber ernst zu nehmen. Ich bleibe trotzdem in dieser heiligen christlichen Kirche. Heilig in ihr Versagen. Wie die Synagoge auch heilig war in ihr Versagen. weil die Gott immer noch gehört, kann seine Wählung nicht bereuen. Gott kommt ans Ziel nicht wegen unserer Frömmigkeit, sondern trotz unserer Verfehlung. Das ist ein kirchlicher Thema und ein persönlicher. Ernst ist das. Sie kamen nah an das Dorf, wo sie hingingen, und er stellte sich, als wollte er weitergeben. Ja, Jesus weiß alles. Er weiß, wann aufzuhören zu reden, aufzuhören zu verkündigen. Es gibt Christen, die drängen auf Leute, und sie drängen den Weg von Christus. Es gibt eine Zeit für alles, eine Zeit zu reden, und auch für Jaffin muss lernen, eine Zeit zum Schweigen. Es gibt eine Zeit, wo Leute lernen müssen. Die müssen begleitet durch ständige Gebete. Und Jesus ist hier als Seelsorger. Er sagt nicht, ich falle mit die Türe hinein, ich gehe weg. Nein, sie nötigen ihn. Ich muss das hören. Und so habe ich erlebt. Ich rede ganz aus meinem eigenen Leben. Als ich zuerst Gottes Wort hörte, erst meine Frau hat durch ihre Innigkeit, ihr Frieden mit dem Herrn mich gereizt im Sinne Römer 11. Sie hat was, was ich nicht hat. Wie Billy Graham das genial verstanden hat. Frieden mit Gott. Und ich ging so ein gläubiger Pfarrer auf dem Land in Bayern. Und ich musste das Wort immer mehr hören. Zuerst ging ich einmal im Monat in die Kirche, dann jede zweite Woche, dann jede Woche, dann ging ich in die Bibelstunde, dann fing ich systematisch mein Bibel und das Neue Testament noch zu lesen. Ich habe einen inneren Drang, ich muss das hören. Und deswegen seid ihr hier, hoffentlich. Nicht aus Form, nicht aus Interesse. Manche kommen Jaffin zu hören, weil sie wollen die Zukunft der deutschen Sprache erkündigen. Ja, ja, das ist auch richtig. Die erste Reform ist, man kann schreiben, was man will. Die nächste Reform, jeder wird schwätzen wie Jaffin. Mit oder Endung, richtige Endung, falsche Endung. Ja, 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 das gibt auch. Bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Wissen Sie, was das ist? Es war Abend und Morgen der erste Tag. Ein Tag fängt an in Israel mit Sonnenuntergang. Hier fängt ein neuer Tag und eine neue Wirklichkeit. Durch die Nacht, durch die Finsternis des Kreuzes ist der Weg zu des Tags, zum Leben. Paulus, 3 Tage in Blindheit, im Finsternis gebracht werden. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Wissen Sie, was die Ohrdeutung von Bund ist? Ein Jude redet nicht zuerst über Bund, Covenant. Er redet über Haus, das Haus Israel. Und Pfingsten geschieht in ein Haus und hier geschieht es auch in ein Haus. Wer ist der Hausherr? Jesus. Ich nehme es an, ich war nicht da mit Videokassette, so weit waren wir nicht in dieser Zeit, dass Jesus ging als Erster in dieses Haus ein, als der Hausherr. Aber schauen wir, wie das weitergeht. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach es und gab ihnen. Tischgebet. Ich habe in mein frommer, erweckter Mannsheim gefragt, in 4. Klasse, wie viele Kinder beten zu Tisch? 4 von 24. Heiko Grimmer hat mir gesagt, hat so Ähnliches erlebt. Wenn wir Gottes Güte selbstverständlich annehmen, er wird sein Odem enthalten. Das steht in der große Schöpfungssam 104. Wenn wir selbstverständlich annehmen, alles, was er für uns getan hat, dann wird es nicht mehr selbstverständlich und es nicht mehr geben wird, wie am Ende des Krieges. Ich fragte in mein 4. Klasse, Sie beten der Heilmarkt an, weil das ist, wo wir essen können. Ja, Herr Pfarrer, das tun wir nicht. Der Heilmarkt kriegt das von der Bauer, Ihre Sache. Ich habe gesagt, Sie beten dann den Bauer an. Nein, das tun wir nicht, Herr Pfarrer. Und der Bauer braucht Sonne und Regen. Da beten Sie die Sonne und Regen an. Nein, Herr Pfarrer, das tun wir nicht. Und woher kommt der Sonnenregen? Von Gott. Und ich habe gesagt, das ist, wo Sie anbeten. Und ein Volk, die das alles selbstverständlich annimmt, wird gerichtet und das wird enthalten sein. Und das ist hier passiert, 1945, 46. Das wird nochmal passieren. Alles selbstverständlich. Und wie viel machen Tischgebet als Blabla? Wir machen Tischgebet in Bezug zu die neue Schöpfung, nicht nur der alte. Das steht hier. Sie erkennen ihn durch Tischgebet. Auch in Bezug zu Familie und Gemeinde. Da wurde ihr Augen geöffnet, sie erkannten ihn und er verschwand für ihnen. Die Augen aufgemacht durch Tischgebet und er verschwand, wie bei Maria Magdalena. Rühre mich nicht an. Jetzt ist alles bekannt, was sein musste. Und jetzt sind sie bei sich selbst. Und sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Wesen, unser Herz, Gefühl wie Gedanken in uns, als er mit uns redete auf den Weg, in wen er die Herrschaft übernommen, nebenan.
Wer macht ein Tischgebet zu Hause? Der Hausherr. Unmöglich, dass Jesus die Tischgebet macht, oder? Aber er ist der Hausherr. Er hat die Herrschaft des neuen Hauses Israel übernommen. Das ist auch zu unterstreichen,
zu betonen hier. Auf den Weg, er ist vorangegangen im Haus, Tischgebet als Hausherr. Er ist jetzt der Herrscher. Er geht voran auf ihre Lebensbahn. Die Machtwechsel hat stattgefunden. Wir sind getötet mit unseren Auffassungen. Er hat uns gezeigt, durch sein Predigt, durch sein Wort, durch den Heiligen Geist. Und uns die Schrift öffnete, wo ist Heiliger Geist? Nur im Schrift. Lasst euch nicht verführen durch besondere Erlebnisse, durch Träume und so weiter. Durch das Wort, welches Fleisch geworden, das Wort der Schöpfung, das Wort der Ruf zu Buße durch die Propheten, das Wort, das Fleisch geworden ist in Jesus und das Wort, das hier ist für uns, das ganze Wort, Alt wie Neue Testament, mit Christus im Mittelpunkt von allem. Brannte unser Herz in uns, für wen läutet die Glocken für Jahwin? Ja, wir wissen fast ferner. Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrte zurück nach Jerusalem, fanden sie 11 Versammelten bei ihnen waren und sprach, der Herr ist wahrhaftig auferstanden, Simon erschiene. Ich bin ein gefährlicher Fahrer. Das bedeutet, manchmal schaue ich, ob die Leute was gelernt haben. Es war Ostersonntag. Und ich grüßte die Leute wie immer. Aber dieses Mal sagte ich nicht, Jaffin, ich habe gesagt, der Herr ist auferstanden. Und eine alte Frau kommt und sagt, Dankeschön und ging weiter. Glatter Sex. Ein mittelmäßiger Konfirmanden kommt als der Zweite. Nicht einer, der sich bekehrt, das gab solche, oder denen, der hat bis ans Ende, bis sein Geschenk gekriegt und nicht mehr kommt, sondern mittelmäßig. Ich grüße ihn, ich habe gesagt, der Herr ist auferstanden. Er sagt, Herr Pfarrer, das haben Sie uns im Konfirmandenunterricht gelehrt und ging weiter. Und dann war ich verzweifelt, mein junger Mesner kam. Zwar, er war nicht die beste Mesner, muss ich sagen, ist gut, dass er nicht hier ist. Er ist nicht die beste Mesner, denn er hat das erste Gebot von allen Geboten grundsätzlich erfüllt, mehrdeutig. Ein Haus wimmelt von Kindern und er könnte nicht Samstagabend schlafen. Und was ist passiert, ist, dass die Kirche nicht richtig geduftet ist und viele Leute sind in Ohnmacht gefallen, weil es nicht richtig geduftet ist. Man hat geglaubt, Jaffin ist okkult, weil die Leute fallen in Ohnmacht. Bis ein Lektor kommen, zwei Leute fallen in Ohnmacht, hat man gewusst, ich bin nicht okkult. Aber ich war verzweifelt, ich habe gedacht, der Mann ist fromm. Und ich habe ihm gesagt, der Herr ist auferstanden. Und wie hat er geantwortet? Lauter. Amen, wir heben uns zum Gebet.
Ja, Herr Jesus, für wen läutet diese Glocke für uns? Gerade die Glocke hat geläutet. Diese Glocke wird auch für uns läuten, auf unsere Beerdigung. Die ändere unser Dasein. Und diese Glocke läutet jetzt für uns. Die ruft uns zu dir, zu dein Haus und zu dein Wort. Wir bitten und beten, dass viele diesen Weg finden werden und dass dein Haus wirklich dein Haus wird. Dass Gottesdienst da geschehen wird, nicht Menschendienst. Wir beten für unsere Kirche. Wir beten für die Pfarrerschaft, für die Professoren. Wir beten für unsere Gemeinde, dass die auf den richtigen Weg gehen wird. Und das bedeutet nach dir. Du gehst voran auf unserer Lebensbahn. Du bist unser guter Hirte. Du bist unser Herr und Heiland. Und wir danken dir dafür. Amen.